feiern. Das gehörte schon immer in meinem Leben, in meiner Familie, in meinem Dorf, in meiner Kultur dazu. Genau genommen kann man als jüdischer Mensch eigentlich gar nicht das Leben und den Glauben ohne Feiern denken, denn für uns als das Volk Israel sind Festtage und Feiern und Feierlichkeiten total zentral und auch immer wieder im Laufe eines Jahres fest eingeplant in unseren Kalendern. Aber manchmal gibt es ja auch die Feiern, und vielleicht kennt ihr das auch, die sind nicht so lange im Voraus geplant. Die entstehen eher spontan, die spontanen Hauspartys sozusagen. Und einmal in meinem Leben, da war ich auf einer Hausparty, einer spontanen, die war wirklich viel eindrücklicher als alles, was ich davor und danach an Feiern erlebt habe. Vielleicht hast du auch so ein besonderes Fest, das dir in Erinnerung geblieben ist, im Gedächtnis wie kein anderes. Und vielleicht verbindest du sogar auch einen bestimmten Geruch mit diesem Fest. Denn dieser Geruchssinn ist ja eine total spannende Sache. Wir nehmen ihn in unserem Alltag, in unserem Leben kaum wahr, aber gleichzeitig speichert er so stark Erinnerungen ab wie kein anderer Sinn. Und wenn ich diesen einen süßen, besonderen Duft rieche, der an diesem einen Abend so präsent war, dann ist alles wieder da. Denn dieser Duft hat diesem Fest wirklich seinen Stempel aufgedrückt. Aber eins nach dem anderen. Es war damals in Bethanien, also in der Nähe unserer Hauptstadt von Jerusalem, ungefähr im Jahr 30 nach Christus, wie ihr heute sagen würdet, in der Woche vor dem Passafest. Bethanien, das war mein Heimatort, genau wie der Heimatort von Lazarus, Maria und Martha. Die drei waren Geschwister und ich bin mit dieser Crew praktisch zusammen aufgewachsen. Wir kannten uns schon unser ganzes Leben lang. Und ich wusste schon immer, diese Familie kann gut feiern, die sind tolle Gastgeber, die laden immer Leute zu sich ein. Wobei interessanterweise an diesem speziellen Abend waren gar nicht die drei Geschwister die Gastgeber, sondern Simon, jemand anderes aus dem Dorf, hatte uns zu dieser Hausparty, zu diesem Festmahl eingeladen. Er hatte eingeladen zu feiern. Was wir feierten? Ganz schön viel. Wir feierten, dass Jesus wieder da war, dass Jesus vorbeigekommen war, wieder in Bethanien, und das, obwohl die Lage ziemlich brenzlig war, ehrlich gesagt. Die Stimmung begann sich langsam gegen ihn zu wenden. Aber davon ließ sich Jesus erstaunlich wenig beeindrucken. Und dass Jesus auch fürs Feiern zu haben war, das war ja spätestens seit seinem ersten öffentlichen Wunder, seit der Hochzeit von Aaron und Mariam klar. Er hatte dort für Weinnachschub gesorgt, hatte Wasser in Wein verwandelt. Aber dieses Wasser-Wein-Wunder, das war ehrlich gesagt gar nichts gegen das Wunder, was wir kurz zuvor in Bethanien erlebt hatten. Wir hatten nämlich mit eigenen Augen gesehen, wie Jesus aus Tod Leben machen konnte. Wie ein Toter wieder lebendig wurde. Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, der war plötzlich gestorben. Und wir standen alle unter Schock im Dorf, seine Freunde, seine Verwandten, seine Kollegen. Und dann kam Jesus wieder zurück nach Bethanien. Und er hat von Lazarus Tod erfahren. Und ich kann mich noch so gut erinnern, wie sehr es mich bewegt hat, dass Jesus, dieser Tod von Lazarus, so nahe gegangen ist. So nahe gegangen, dass er sogar in Tränen ausgebrochen ist. Und dann hat Jesus Lazarus doch tatsächlich befohlen, wieder aus dem Grab herauszukommen. Klingt surreal für euch, war es für uns auch. Aber was soll ich sagen? Lazarus kam heraus aus dieser Grabhöhle. Und zwar ganz lebendig. Ich konnte es echt nicht fassen, als er da vor uns stand. Das war einfach nur krass. Und natürlich haben wir auch das an diesem Abend gefeiert, als Jesus wieder zurück in unser Dorf nach Bethanien war. Wir haben gefeiert, dass Jesus und der lebendige Lazarus dort am Tisch sitzen konnten und eine Dattel nach der anderen snacken konnten. Und ich habe Lazarus so angeschaut und dachte mir, typisch Lazarus, also trotz seines Todes hat er seinen guten Appetit nicht verloren. Und ich dachte mir auch, typisch Martha. Sie war voll im Flow. Sie servierte, sie räumte ab, füllte auf, holte Wein nach. Selbst wenn sie nicht Gastgeberin in diesem Haus war, konnte oder wollte sie es nicht lassen, dafür zu sorgen, dass die Party hier am Laufen blieb. Genau das war ihr Element. Sie war eine Frau der Tat. Und es war auch ihre Art und Weise, ihre Liebe und Dankbarkeit gegenüber Menschen auszudrücken. Ich wollte gerade aufstehen gehen und ihr so ein bisschen helfen, als ich mich gefragt habe, wo eigentlich ihre Schwester Maria ist. Und dass Maria jetzt nicht am Buffet umherwuselte, war keine Überraschung, denn Hauswirtschaftskram war noch nie so ihr Ding gewesen. Das hatte auch schon mal hier und da für Spannungen zwischen diesen beiden Schwestern gesorgt. Aber in der Zwischenzeit haben sie sich ganz gut mit diesen Unterschieden arrangiert und an diesem Abend lag keine Spannung zwischen den beiden in der Luft. Ich wollte mich gerade auf die Suche nach Maria begeben, als ich plötzlich sah, wie sie durch diese hintere Tür im Raum reinkam mit einem kleinen Gefäß in der Hand. Und mit diesem Gefäß ging sie dann ziemlich zielstrebig auf Jesus zu. Und als sie näher kam, konnte ich erkennen, was sie in der Hand hatte. Nadenöl. Ziemlich exquisites Zeug. Diese Nadel musste nämlich aufwendig importiert werden aus dem Himalaya-Gebirge. Und das war damals für uns wirklich ganz schön weit weg. Und deshalb war dieses Öl auch unverschämt teuer. So teuer, wie ein Arbeiter im Jahr ungefähr verdiente. Also wenn man so ein Fläschchen von so einem Nadenöl besaß, war das für uns damals sowas wie ein Sparbuch zu haben oder ein Altersvorsorgefonds. Und entsprechend verwirrt war ich auch, als Maria plötzlich mit diesem Fläschchen auftauchte. Was will sie damit machen? Und dann hat Maria diese Flasche geöffnet und hat den gesamten kostbaren Inhalt dieser Flasche über Jesus ausgegossen. Also ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen oder denken soll. Unerwartet nah kam Maria Jesus auch damit. Aber Jesus, der wirkte wie so oft wenig überrascht. Und inzwischen hatten auch alle anderen im Raum mitbekommen, was da vorne vor sich ging. Dort am Tisch und alle Gespräche im Raum waren verstummt. All eyes on Maria. Und als an Jesus dieses kostbare, dieses sündhaft teure Öl herabtropfte, konnte ich nicht anders als zu denken, was für eine Verschwendung. Mit solch einem teuren Öl geht man nicht so verschwenderisch um. Und überhaupt ließ Maria nicht gerade ihre Altersvorsorge an Jesus herabtropfen. Was sollte das? Welchen Sinn hatte das? Und dann wandte sich Maria auch noch besonders ausgiebig den Füßen von Jesus zu und salbte die mit Öl ein. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht mit diesem Körperteil heute, mit Füßen. Aber bei uns waren die Füße damals wirklich gar nicht so angesehen. Darum hatten sich, wenn überhaupt, Sklaven und Diener zu kümmern. Aber ohne mit der Wimper zu zucken, massierte Maria Jesus das Öl in die Füße ein. Sie war sich nicht zu schade dafür. Und bei all den Fragen, die mir in dem Moment durch den Kopf schossen, und das waren sehr viele, kann ich euch sagen, war ich trotzdem auch irgendwie echt bewegt von dieser Wertschätzung, von dieser Freundschaft, von dieser Zuneigung, die in dieser Geste steckte. Und dann war es aber irgendwie immer noch so viel Öl auf diesem Körper von Jesus und auf seinen Füßen, dass es immer noch zu viel war und dieses Öl gar nicht richtig einziehen konnte. Und dann griff Maria plötzlich nach hinten, zog das Band aus ihren Haaren und ließ ihre langen, wallenden Haare nach vorne fallen. Und damit hat sie wirklich den Vogel abgeschossen, denn ich weiß, bei euch heute ist das anders, aber damals bei uns gehörten die offenen Haare einer Frau wirklich nicht in die Öffentlichkeit. Offene Haare, das war nicht nur fragwürdig, das war wirklich anstößig. Und dann toppte Maria das Ganze noch, indem sie ihre Haare nahm und damit die Füße von Jesus abgetrocknet hat. Ich schaute ihr mit offenem Mund zu. Sowas hatte ich noch nicht im Ansatz irgendwo erlebt, gesehen oder gehört. Es war irgendwie eine intime Geste und es wirkte irgendwie total grenzüberschreitend. Und ich wartete, dass Jesus das zurechtweisen würde, dass sie ihm so unerwartet nahe gekommen war, aber das tat er gar nicht. Und als ich dann nochmal durchatmete und den beiden zuschaute, da musste ich mir eingestehen, dass diese Szene trotz aller Nähe und aller Intimität nichts Erotisches hatte. Und es war auch nicht sexuell aufgeladen, was Maria dort machte. Ja, es war persönlich, es war vertraut. Aber ich habe in dem Moment auch gespürt, dass es einfach Marias tiefste Begeisterung, ihre Dankbarkeit, ihre Zuneigung, ihre Freundschaft für Jesus war. Alles steckte da drin. Ihm, Jesus, der ihr ganzes Leben verändert hatte, der ihr eine neue Perspektive aufs Leben gegeben hatte, der ihren Bruder vom Tod auferweckt hatte, ihm wollte sie Wertschätzung zeigen. Und für ihn setzte sie alles ein, was sie hatte. Ihr kostbarstes Öl. Es war vielleicht sogar ihr kostbarster Besitz. Und auch ihren guten Ruf, ihre Ehre, ihre Würde. Denn alles war damit in Frage gestellt, dass sie da einfach mit offenen Haaren Jesus die Füße abtrocknete. Das hat schon was mit ihrem Ansehen gemacht. Aber das war ihr es in dem Moment wert. Es war eine ohne Scham demonstrierte Liebe zu Jesus. Es war ein Handeln entgegen aller Konventionen und dem, was ich kannte. Es war eigentlich revolutionär. Und ehrlich gesagt, habe ich mich in dem Moment auch von diesem Handeln hinterfragt gefühlt. Denn ich war auch schon lange mit Jesus unterwegs. Ich mochte Jesus auch. Ich habe auch viel von ihm gelernt, ich habe auch Wunder miterlebt, ich hatte ihm auch viel zu verdanken, aber ich wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, meine Liebe zu Jesus auf dieser Weise Ausdruck zu geben. Weil mir viel wichtiger war, dass alles seine Ordnung hat. Dass nichts übertrieben wirkte, man mir keine Grenzüberschreitung nachsagen kann, dass mein guter Ruf und mein Ansehen gewahrt bleibt. All das war mir immer so elementar wichtig gewesen, dass sie nicht einfach so über Bord geworfen hätte, um Jesus zu zeigen, wie sehr ich ihn liebe, auf diese Weise, wie Maria das gemacht hat. Ja, Konventionen und guter Ruf und Etikette, das bedeutete mir schon was. Das war das eine Problem an der Sache, die Maria da machte. Das andere war ihr absolut ineffizientes, unwirtschaftliches Handeln. Und das merkte auch einer der Jünger von Jesus, Judas. Der sagte nämlich eine Spur zu laut zu seinem Nebenmann: Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und das Geld den Armen gegeben? Er war der Finanzminister unter den Jüngern und er hatte ja nicht ganz Unrecht. War diese Aktion nicht eine Verschwendung von wertvollen Ressourcen? Hätte es nicht auch ein günstigeres Salböl getan? Und wäre das Geld überhaupt nicht an so vielen Stellen nötig und besser eingesetzt gewesen als dort. Dass es Judas nur vordergründig um die Armen ging und er in Wirklichkeit sehr an seinem eigenen persönlichen Wohlstand interessiert war, das sollte sich uns allen noch später zeigen. Und Jesus wusste das zu dem Zeitpunkt sicherlich auch schon, aber trotzdem stellte er Judas in dem Moment nicht bloß, sondern er sagte drei Sätze, die ich nie vergessen sollte. Und der erste waren eigentlich nur zwei Worte. Lass sie, sagte er sehr laut, sehr deutlich und sehr klar zu Judas und all den anderen kritisch murrenden Männern. Er hat Maria und ihre anstoßerregende Handlung in dem Moment in Schutz genommen. Als Frau hat er sie auch vor den Vorwürfen der anderen Männern beschützt, hat sich mit diesen zwei kurzen Worten ganz klar auf ihre Seite gestellt. Und es hat mich überrascht und dann aber auch wieder nicht, denn Jesus war ja immer für Überraschungen gut. Und dann sagte er den Satz, den ich damals überhaupt gar nicht verstanden habe. Er sagte, sie hat es aufbewahrt, um mich schon heute damit für mein Begräbnis zu salben. Hä? Dachte ich. Wieso fängt er jetzt an, von einem Begräbnis zu reden? Ja, in unserer Kultur war es üblich, Tote einzusalben, bevor sie ins Grab gelegt wurden, aber das machte man doch nicht schon vorsorglich bei den Lebenden. Und dass die anderen um mich herum auch nicht viel mehr verstanden haben, das konnte ich ihren Gesichtern ansehen. Wenige Tage später, da hatten wir mehr verstanden. Da war Jesus nämlich tot. Da lag er in einer Grabhöhle. Und aufgrund der besonders grausamen Umstände von seinem Tod hatten wir seinen Leichnam auch vorher nicht die Würdigung zukommen lassen können, einer Salbung. Und deswegen waren ja auch einige von seinen Jüngerinnen am Morgen nach dem Schabbat, nach seinem Tod, auf dem Weg zum Grab, um dort die Totensalbung vorzunehmen. Doch an diesem furchtbaren Tag davor, an dem Tag nach der Kreuzigung, wo wir alle in Trauer und Fassungslosigkeit da saßen, da hat es mir auf so eine seltsame Weise ein bisschen Trost verschafft zu wissen, dass Maria eine gute Woche zuvor dem lebenden Jesus die Wertschätzung und die Liebe und die Hingabe gegeben hatte, die wir seinem Leichnam nicht mehr geben konnten. Bei unserem letzten gemeinsamen Abend, da hat Maria nicht für salbungsvolle Worte gesorgt, aber für salbungsvolle Hände. Und im Rückblick, mit einigen Jahren mehr Glauben und Verstehen, da würde ich sogar sagen, Maria hat in dem Moment als Prophetin gehandelt. Sie hat mit ihrer unerwartet nahen Handlung symbolisch etwas ausgedrückt, was wir alle zu dem Zeitpunkt noch nicht verstehen konnten, nämlich, dass Jesu Tod bevorsteht, dass er sterben würde für uns alle. Aber auch, dass mit ihm nicht nur irgendein Mensch sterben würde, sondern der Gesalbte Gottes, der Messias, der Christus. Und auch, dass dieser gesalbte Gottes nicht bei den Toten bleiben, sondern auferstehen und uns damit Hoffnung schenken würde. All das war mir in dem Moment natürlich überhaupt nicht klar, aber hinterher, über die Tage, Wochen, Monate und Jahre, erschloss sich mir dieser Sinn mehr und mehr. Und dann der letzte Satz von Jesus. Die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Auch diesen Satz habe ich natürlich wenige Tage später, als Jesu tot war, besser verstanden, als ich es in dem Moment tat. Aber schon in dem Moment hat mir dieser kurze Satz von Jesus die Augen geöffnet. Er hat mir die Augen dafür geöffnet, dass das, was so vermeintlich fromm und klug klingt, wie dieser Satz von Judas, dass das fromm klingende nicht immer automatisch das ist, womit Jesus tatsächlich im Zentrum steht, womit Jesus tatsächlich geehrt wird. Und dieser Satz hat mir auch die Augen dafür geöffnet, dass es manchmal im Leben auf den richtigen Zeitpunkt ankommt. Darauf ankommt zu merken, jetzt ist ein besonderer Moment, in dem etwas Bestimmtes dran ist, auch wenn es nicht im Normalfall angebracht ist. Und Maria, sie hat diesen besonderen Moment erkannt und mutig ergriffen. Und dieser Satz hat mir auch die Augen dafür geöffnet, dass es immer Dinge geben wird auf dieser Welt, die ich machen könnte, machen sollte, um diese Welt auch ein Stück besser zu machen. Aber dass ich mich bei all dem immer wieder zuerst in der Nähe zu Jesus verankern darf. Dass ich immer wieder zu ihm zurückkomme und dort die Momente der Vertrautheit suche. Auch in Situationen, in denen seine Nähe nicht das Erwartbare ist. Und auch in Situationen, in denen es ganz andere viele Dinge um mich herum gibt, die mich einnehmen möchten. Aber ihn als mein liebendes Gegenüber in meinem Leben zu haben und mir das immer wieder zu vergegenwärtigen, das hat Priorität in meinem Leben. All das wurde mir in dem Moment klar und erschloss ich mir dann auch immer weiter. Und so ist es kein Wunder, dass mir diese Feier in Erinnerung geblieben ist wie keine zweite. Und den anderen Gästen auf diesem Feierfestabend, denen ging es auch nicht anders. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr mit Familie und Freunden von einer Feier nach Hause fahrt und anderen davon erzählt. Aber ich glaube, ihr macht oft die Erfahrung, dass ihr nicht das exakt Gleiche erlebt habt. Jeder hat sich ein bisschen andere Dinge, kann sich an ein bisschen andere Dinge von dem Abend erinnern, setzt andere Schwerpunkte, erzählt die Geschichte anders, weil jedem unterschiedliche Punkte wichtig sind. Und so ging es auch uns damals. Und so ist es auch wohl zu erklären, dass die drei Männer, die die Evangelien geschrieben haben, Matthäus, Markus und Johannes, drei von ihnen, dass sie etwas unterschiedliche Perspektiven auf diese Geschichte werfen und unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Aber uns allen, die wir da waren, ging es danach so, dass dieser besondere Duft von Nardenöl uns noch lange begleitet hat. Denn dieser Duft hat an diesem Abend das ganze Haus erfüllt. Und wir nahmen ihn auch mit nach Hause, denn er hat alles durchdrungen. Alle Ritzen, alle Winkel, alle Poren, alle Stoffe, alle Kleider. Noch wochenlang roch ich es an mir. Und ehrlicherweise wollte ich diesen Geruch ja auch nicht verlieren, denn immer wenn ich ihn einatmete, war ich zurückversetzt an diesen besonderen Abend. Und auch heute, wenn ich diesen Duft noch mal irgendwo aufschnappe, dann ist es für mich wie eine leibliche, eine sinnliche Erinnerung an Jesu Liebe zu mir und zu uns. Und an die Hoffnung, die er durch seine Auferstehung schenkt. Immer wenn ich das rieche, erinnere ich mich dran, dass er auch mir in meinem Alltag unerwartet nahe kommen will. Und hier im Raum sind ja an diesen Gangstühlen auch unterschiedliche Duftpunkte verteilt. Und ihr könnt nachher nach dem Gottesdienst auch nochmal bewusst daran riechen, um diesen Geruch mit nach Hause zu nehmen, um auch diesen Sinn ansprechen zu lassen, als eine Erinnerung daran, dass auch wenn Jesus nicht mehr leibhaftig heute hier ist, er es doch durch seinen Geist ist. Und dass er uns auf diese Weise immer nahe kommt in unserem Herzen. Und dieser Duft, er erinnert uns, er erinnert mich daran, immer wieder Momente der Vertrautheit mit ihm in meinem Alltag zu suchen. Und vielleicht auch mit der Zielstrebigkeit und mit dem Mut, die Maria an den Tag legte. Und an noch etwas Letztes erinnert mich dieser Duft. Nämlich die Vorfreude auf den Tag, an dem ich diesen Jesus wieder gegenüberstehen werde. Amen.